Hallo, hörst du mich robotermäßig oder ganz normal?
Du klingst ganz entfernt, so als würdest du durch eine Blechgießkanne sprechen, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen besser als letztes.
Ich bin auch nicht 100% gesund, vielleicht hängt es sogar damit zusammen. Ich hatte mir eigentlich sogar einen extra Nasentropfen hier mitgebracht, um meine schönste Stimme an den Start zu bringen. Naja.
Ich habe auch extra noch ein Glas Olivenöl getrunken. Ich bin Sebastian Klein und ihr hört Fühlungsqualitäten. Ich suche Führungskräfte, die nicht nur Antworten haben, sondern auch Fragen. Und eine dieser Fragen kommt heute von Sandra.
Ja, mein Name ist Sandra Toms. Ich bin die Geschäftsführerin des Satiremagazins Titanic und der Literaturzeitschrift Fantastisch. Als Geschäftsführerin habe ich natürlich klassische Verwaltungsaufgaben, Organisationsaufgaben.
Sandra beschäftigt etwas, das viele kennen dürften. Sie möchte möglichst transparent führen, auch bei Zahlen, auch bei Entscheidungen in der Geschäftsführung.
Ich möchte auch ganz viele Dinge so transparent wie nur möglich machen. Die Schwierigkeit, die ich immer sehe, ist nur, wie vermittelt man das?
Gleichzeitig sagt sie, nicht alle Mitarbeitenden wollen diese Informationen überhaupt. Und das ist auch okay.
Also das ist natürlich auch immer so die Sache, sich zu überlegen, wen möchte man womit einbeziehen. Nicht, weil irgendwas vor irgendjemandem geheim bleiben soll, sondern weil halt die Leute unterschiedlich tief sich einarbeiten möchten. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich will eigentlich mit den Zahlen wirklich nichts zu tun haben. Ich halte mich deswegen auch bei Entscheidungen raus. Das ist nicht mein Job, womit sie absolut recht haben. Und es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sagen, nein, ich möchte mich damit beschäftigen, denn ich möchte wissen, wo das Unternehmen steht, auch für meine persönliche innere Ruhe, damit ich weiß, müssen wir morgen die Türen zumachen oder haben wir noch ein paar Monate länger.
Wie stellt man also als Führungskraft Transparenz her, ohne Menschen zu überfordern? Und wie entsteht Verständnis, wenn Dinge komplex bleiben? Darüber sprechen wir heute. Ich bin Sebastian Klein und ihr hört Fühlungsqualitäten. Ich bin nicht allein hier, sondern wie immer mit Elena und Frederik. Schön, dass ihr da seid.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, wieder hier zu sein und mit euch über das Thema Zahlen und Transparenz zu sprechen.
Hallo, ich bin Frederik. Ich freue mich auch drauf. Wird eine tolle Folge, spannende Frage wieder. Und ja, es wird ein tolles Gespräch.
Das Problem und die Frage dahinter. Dann lasst uns mal reinspringen. Die Sandra wirft in ihrer Frage, die sie uns geschickt hat, ja eigentlich gleich mehrere Fragen auf. Also die erste ist sicherlich, wie schafft man Transparenz über wichtige Informationen? Die zweite Frage ist für mich, wie schafft man es, dass diese Informationen auch verstanden werden von denen, die sie bekommen? Dann vielleicht noch die Frage, wie geht man denn eigentlich damit um, dass gar nicht alle alles wissen wollen? Oder anders gefragt, was ist das richtige Maß an Transparenz? Dann lass uns doch diese Themen mal der Reihe nach angucken.
Ja, sehr gerne. Ich habe so das Gefühl, meine Rolle in diesem Podcast wird immer die Begriffe erstmal definieren. Ich bin ja auch Juristin, von daher passt das.
Ich bin dann der Zitatebär, bitte.
Okay, so machen wir es. Was sie hier explizit nennt, ist der Begriff der Transparenz und auch Verständnis. Transparenz heißt ja erstmal nur, dass die Information da ist. Also ich kann sie sehen, ich sehe Zahlen. Und Verständnis heißt, dass ich denen dann eine Bedeutung geben kann und sie einordne. Und wenn ich da mal ein Bild zu aufmachen wollte, dann wäre es vielleicht eins des Cockpits. Wenn ich jetzt das erste Mal in ein Cockpit komme und dort ganz viele Anzeigen sehe, Zahlen, dann wäre ich vermutlich sehr überfordert, könnte vielleicht sowas wie 10.000 Fuß einordnen, dass das die richtige Flughöhe ist, aber alles andere wäre vermutlich eher schwierig für mich einzuordnen, weil mir einfach der Kontext fehlt, weil mir die Ausbildung fehlt, weil ich nicht die Sprache spreche, die die PilotInnen untereinander benutzen. Und wenn ich jetzt die Verantwortung hätte, dieses Flugzeug zu landen, dann wäre das vermutlich sehr schwierig und ich würde das Flugzeug vermutlich irgendwo gegen einen Berg lenken. Und genau das beschreibt Sandra eigentlich auch, dass sie die Zahlen sichtbar macht, aber dann in der Organisation einige ein hohes Interesse daran haben und andere aber einfach keinen Pilotenschein machen wollen, um mal in dem Bild zu bleiben.
Ja, ich finde dein Beispiel eigentlich sehr gut, denn ich glaube, also das kann ich vielleicht auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn man jetzt in der Organisation zum ersten Mal mit so einem Wust an Zahlen von denen man vorher noch nie mal wirklich was gehört hat, konfrontiert wird, dann ist es ja wahrscheinlich wirklich ähnlich überfordernd, wie in so ein Cockpit zu kommen, wo alles Mögliche leuchtet und blinkt und man überhaupt nicht versteht, was los ist. Das heißt, vielleicht können wir uns hier schon mal mit Bleistift an die Seite schreiben. Wahrscheinlich geht es für Führungskräfte auch darum, Informationen zu kuratieren. Also müssen die Menschen diesen ganzen Wust sehen oder muss ich ein paar wichtige Sachen darstellen oder die eben erklären und einordnen? Und ich glaube, was hier auch drinsteckt, ist natürlich die Frage der Relevanz. Also wenn ich weiß, ich bin die Pilotin und muss das Flugzeug landen, gucke ich vielleicht auch ein bisschen anders hin, als wenn mir gar niemand dazu sagt, wofür diese ganzen Informationen eigentlich da sind. Wenn Sandra jetzt fragt, wie schafft man Transparenz und gleichzeitig Verständnis, dann geht sie für mich ja schon davon aus, dass es ihre Aufgabe als Führungskraft ist, nicht nur diese nackten Zahlen zu zeigen, sondern eben auch dafür zu sorgen, dass andere sie verstehen. Und wir sind da im Vorgespräch ja auf diese Frage gekommen, ist es eigentlich das Verstehen der Zahlen eine Bringschuld der Führungskraft oder eigentlich die Hohlschuld der Teammitglieder? Was sagt ihr dazu?
Ein kurzes Beispiel. Geld ist immer eine Bringschuld. Das heißt, wenn ich jetzt Frederik Geld schulde und auf dem Weg überfallen werde, dann muss ich ihm nochmal die 10 Euro geben. Und genau das beschreibt Sandra ja auch, dass sie eigentlich das Gefühl hat, hier eine Bringschuld zu haben. Und ich finde das auch absolut richtig. Das ist Teil von einer Führungsaufgabe, dass ich die Zahlen erstmal transparent mache und auch Kontext gebe, soweit der Teil. Jedoch, und dann switcht das eigentlich, wenn ich mir große Mühe gebe, das gut zu erklären, dann ist es auch die Hohlschuld der Organisation oder der Teammitglieder, zu sagen, ich gebe mir genauso größte Mühe, diese Zahlen auch zu verstehen, Fragen zu stellen und das dann für meinen Kontext, für meine Abteilung, mein Team irgendwie richtig einzuordnen.
Was ich jetzt vielleicht, um das mal als Negativbeispiel zu geben, ein paar Mal schon gesehen habe, ist, dass dann Führungskräfte eigentlich von vornherein schon erwarten, dass niemand die Zahlen versteht und dass man am Ende doch der Einzige ist, der diese Verantwortung trägt. Und ich glaube, wenn man mit dieser Haltung rangeht an die Aufgabe und eigentlich schon erwartet, dass man nachher sagt, ach, die haben jetzt wieder keine Fragen gestellt, keiner hat es verstanden, ich bin halt der Einzige, der das hier checkt, ja, dann brauche ich mich eigentlich auch nicht wundern, wenn es nachher nicht klappt.
Ja, in dem konkreten Fall von Sandra erscheint mir das auch so, dass eigentlich schon die Zahlen liebevoll aufbereitet werden, auch erklärt werden. Und wir können, glaube ich, trotzdem gleich nochmal drauf schauen, wie kommuniziert man das am besten, in welchen Prozessen, was erzählt man, gibt es da irgendwelche Muster, an denen wir uns entlanghangeln können. Und ich würde hier gerne schon am Anfang des Podcasts, glaube ich, meine Lanze dafür brechen, dass egal wie vermeintlich perfekt man kommuniziert, immer und welche Prozesse man hat und so weiter, immer zu Missverständnissen kommen wird. Das, glaube ich, passiert bei sowas einfach automatisch. Und an der Stelle finde ich dann auch nochmal wichtig, wenn diese Missverständnisse unweigerlich entstehen, auf welche Ohren treffen die? Also von der Person auch, die Missverständnisse hat, wo vielleicht eine Entscheidung getroffen wurde oder Zahlen kommuniziert werden und man sich wundert, vielleicht auch irritiert ist und sich denkt, das kann doch nicht sein, so geht es doch nicht. Habe ich dann so eine Art Grundvertrauen in die Person, die das teilt, in dem Fall die Führungskraft, dass ich denke, okay, die wird sich schon Gedanken gemacht haben, es wird schon Hand und Fuß haben. Ich frage mal nach. Vielleicht ist da auch so eine spöttische Grundstimmung von, na klasse, da haben sich wieder die da oben was ausgedacht, so kann das ja nichts werden. Und das ist vielleicht auch ein Teil, den man beleuchten kann, weil Missverständnisse werden, wie gesagt, immer passieren.
In meiner Wahrnehmung und meiner Erfahrung ist es ja so, dass in den meisten Organisationen, die hierarchisch organisiert sind, ist es ja auch so gedacht, dass dieser Zugang zu Informationen, das Wissen über wichtige Zahlen, ist ja hierarchisch so organisiert, dass manche Leute da sehr gut Bescheid wissen und manche halt sehr wenig. Das heißt, in so einem Kontext, wo ich eine sehr hierarchische Organisation bin, ist es ja erstens gar nicht gewollt, dass alle alles wissen. Und zweitens, wenn ich als Führungskraft auftrete und meinen Status als wichtig bewahren und beweisen will, dann gehe ich da ja auch mit einer Haltung rein, dass ich eigentlich schon davon ausgehe, die haben doch alle keine Ahnung und stellen, wenn dann nur doofe Fragen. Ja, und jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir es hier eher mit einer Organisation zu tun haben, die nicht so sein will und hoffentlich auch nicht so ist. Aber ich glaube, sich da als Führungskraft zu hinterfragen, gehe ich hier wirklich rein, mit dieser Perspektive von, ich will nützlich sein, ich will, dass Leute möglichst viel verstehen, ich will auch eingehen auf das, was andere einzubringen haben. Oder habe ich ein bisschen auch diese Stimme von, die checken es ja eh nicht und ich bin hier die Einzige, die den Laden wirklich versteht. Ja, das, also ich kann das auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass bei mir das oft ein bisschen mitgespielt hat, diese Stimme. Ja, weil man ist halt, wenn man derjenige ist, der sich damit viel beschäftigt, vielleicht auch 1000 Sachen zu tun, geht in so einen Termin und ist jetzt vielleicht erstmal nicht begeistert, alles ellenlang erklären zu müssen. Aber ich glaube, das ist dann an der Stelle die falsche Haltung.
Ja, ich finde dazu auch wichtig, dass bei der Fragestellung für mich rüberkommt, dass Sandra Transparenz total wichtig ist. Und auch so ein, vor allem mit der Transparenz so ein Arbeiten auf Augenhöhe. Und ich möchte hier durchaus ein Fürsprecher sein für Transparenz, für Beteiligung, weil ich glaube, es kann total dazu beitragen, dass ein größeres Commitment in der Organisation stattfindet, dass Menschen sich gesehen und gehört fühlen, dass sie ihre Stimme einbringen können, dass auch mehr Umfeldwahrnehmungen eingebracht werden können. Also da gibt's unendlich viele Vorteile. Und ich war auch sehr lange geprägt von genau diesen Beteiligungsprozessen, fast so weit, dass es ein Dogma wurde bei mir. Und ich habe ehrlich gesagt auch den Wert von Intransparenz auch kennengelernt. Aber ich glaube, darauf kommen wir später noch zu sprechen und darüber streiten wir vielleicht später noch etwas, ob nicht vielleicht auch Intransparenz auch einen Wert hat.
Unsere Ideen, Tipps und Tools. Sandra, sie hat uns ja gefragt, wie kann das denn gelingen, das Verständnis herzustellen, wenn Dinge einfach komplex sind und vielleicht nicht immer sich auf Post-its darstellen lassen? Also wie kann sie ihre Zahlen teilen, ohne ihre Teammitglieder zu langweilen oder zu überfordern oder beides auf einmal? Was fällt euch da ein? Was können allgemein Führungskräfte denn machen, um Kennzahlen gut zu vermitteln?
Zahlen ohne Kontext sind auf jeden Fall gefährlich und führen zu Halbwahrheiten und Missverständnissen. Und die Aufgabe von Führung ist eben genau dieses Einordnen. Und Menschen verstehen Zahlen dann, wenn sie drei Dinge wissen. Was bedeutet die Zahl? Warum ist sie wichtig? Und was kann ich damit tun? Und ich habe mich auf diese Folge vorbereitet und ein paar Menschen aus meinem Umfeld gefragt, wie denn in ihren Organisationen Zahlen reported werden. Und habe mich dazu auch mit einer ehemaligen Kollegin ausgetauscht, die ich zum Lunch getroffen habe, die bei dem Startup mittlerweile Scale-Up, ich weiß nicht, wie man das Stadium jetzt gerade nennt, Forto, die digitalisieren Speditionsprozesse. Dort hat sie gearbeitet und sie hat mir berichtet, dass sie den Teil sehr, sehr stark fand, wie der CEO über Zahlen gesprochen hat. Und Teil der Praxis war es, in dem Commercial All Hands jedes Mal eine Zahl, eine relevante Zahl rauszupicken und zu der dann einen Deep Dive zu machen. Und sie meinte, beim ersten Deep Dive hast du vielleicht immer noch nicht alles im Detail verstanden. Aber dadurch, dass es immer nur die relevanten Zahlen waren, warst du ja ein paar Monate in diesen All Hands und dann kam das wieder und wieder. Und es war aber nicht langweilig, weil es jedes Mal nur eine Zahl war und es blieb dann irgendwann wirklich gut hängen. Und ja, dachte, das ist vielleicht eine ganz gute Praxis, die andere Geschäftsführende oder Führungspersonen auch übernehmen können.
Also eine gute Auswahl der Zahlen, eine Übersicht über die Zahlen, eine Erklärung der Zahlen in den Formaten, die in der Organisation gängig ist und auch wieder, um den Kreis ein Stück zu schließen zu dem, was wir anfangs besprochen haben. Es gibt dieses schöne Zitat von Karl Weick. Ich bin ja der offizielle Zitatebär, inoffizielle Zitatebär dieses Podcasts. Zumindest möchte ich das gerne sein. Das schöne Zitat von Karl Weick. Ich weiß erst, was ich gesagt habe, wenn ich die Antwort darauf höre. Und das heißt, die Kommunikation endet halt nicht beim Senden, ne? Also wir können darüber sprechen, machen wir jetzt auch, wir machen es auch gleich noch weiter. Und erst wenn ich höre, was ankommt, weiß ich, wo wir im Gespräch stehen. Vielleicht ist das auch wirklich nochmal ein Kniff, den ich einfach zu diesen Formaten dann hinzulegen möchte. Nicht unbedingt noch länger, präziser und mehr senden, sondern wirklich den Raum öffnen für Rückfragen und Dialog.
Solange du hier nicht immer Frederik Fleischmann Zitate uns präsentierst, glaube ich, darfst du sehr gerne der inoffizielle Zitate sehr sein. Ja, ich finde aber auch, das ist generell eine der wichtigsten Wahrheiten bei diesem Thema. Es geht hier ja um so etwas vermeintlich Objektives wie Zahlen. Und ich glaube, das ist relativ einfach dann zu denken, Mensch, das ist doch eigentlich so objektiv, dass es hier eine gemeinsame Wahrheit gibt und wer das nicht versteht, ist irgendwie falsch oder doof. Aber das stimmt natürlich nicht. Ich brauche immer das Feedback der anderen, um zu verstehen, ob wirklich das angekommen ist, was ich senden wollte. Ja, und vielleicht auch als kleiner Mini-Tipp an der Stelle schon. Ich würde am Ende einer Session zu Zahlen immer fragen, was ich nächstes Mal noch besser machen kann. Also immer wirklich mir Feedback holen, was hat funktioniert, was kann ich noch anders, besser, mehr, weniger machen. Weil das ist ja die, da kriege ich wirklich das Feedback, das ich brauche, um es mit der Zeit so zu entwickeln, dass es dann wirklich funktioniert.
Und ich würde nochmal auf einen Punkt eingehen wollen, den Sandra auch genannt hat. Sie hat gesagt, nicht jede Person muss sich für alle Zahlen interessieren und das ist auch okay. Und da würde ich sagen, als Juristin wieder, das kommt darauf an. jede Person sollte einfach wissen, wie geht es dem Unternehmen gerade und eben nicht, ich habe ja eben das Beispiel genannt, einmal im Jahr, sondern schon quartalsweise oder im besten Falle würde ich auch sagen, monatlich einen Überblick haben, wo stehen wir. Und das sind ganz konkrete Zahlen wie Umsatz, Kosten, Gewinn, Verlust, Liquidität. Ich glaube, das ist es eigentlich schon. Und da dann eine gute Praxis zu haben als Unternehmen, das in einem Townhall-Format, All Hands, irgendwie gibt es da nicht so gute deutsche Begriffe für, oder? Betriebsversammlung klingt sehr bürokratisch. Ein Meeting, wo alle zusammenkommen, dass man da eben diese Zahlen, die ich eben genannt habe, bespricht. Und dann gibt es...
Und ich darf ich kurz einhaken, weil also du würdest aber dann in dem Fall, ich zeige ja nicht nur diese Zahlen, sondern ich ordne die auch ein. Ja, sondern sag zum Beispiel, was hatten wir uns vorgenommen, was war der Plan, was haben wir geschafft, was bedeutet das, woher kommt die Differenz?
Genau. Und dann eben eine Diskussion dazu, offene Fragen, die wir eben schon besprochen haben. Und dann gibt es die nächste Ebene, die ich auf der Teamebene sehen würde, dass wir uns fragen, okay, wie können wir denn auf diese Zahlen Einfluss nehmen? Was sind unsere Hebel? Und das wäre zum Beispiel im Vertrieb, wie viele potenzielle Kunden haben wir, wie viele Abschlüsse oder in der Produktion die Stückkosten. Und auch wir drei lieben ja das Meeting-Format des Sync-Meetings oder des Tactical-Meetings, was aus der Holokratie kommt, weil da relativ am Anfang auch Zahlen, Daten, Fakten eine Rolle spielen. Und von der Haltung her schaut man da so drauf, dass jedes Team selber bestimmt, welche Zahlen für sie relevant sind. Und ihnen auch hilft, Entscheidungen zu treffen und einfach eine gute Orientierung zu haben.
Ja, ich finde an der Stelle, wenn man das wirklich als regelmäßigen Punkt in seiner Routine hat, als Team, als Organisation, dann verändert es auch ein bisschen die Rolle der Führungskraft, weil die eben nicht mehr nur diese Informationsverteilungsfunktion hat, sondern weil die Informationen allen Menschen zur Verfügung stehen, die die brauchen und sie nicht mehr so monopolisiert werden auf eine Art, ne?
Ja, und Teil der Sync-Praxis ist eben nicht, dass das Team entscheidet, welche Zahlen sind wichtig und dann die Führungskraft diese Zahlen reportet, sondern dass man sich auch überlegt, wer ist denn an welchen Zahlen am nächsten dran und die Person dann auch das Reporting übernimmt und dann auch immer mal in dieser Rolle ist, zu wissen, oh, ist vielleicht gar nicht so einfach, diesen Kontext herzustellen und den anderen im Team zu sagen, hier, darum sind diese Zahlen für uns wichtig.
Ich glaube, ein Risiko oder was vielleicht Führungskräfte dann befürchten würden, ist so, dann haben wir hier Zahlen, das Team sucht die aus, es werden vielleicht immer mehr. Risiko ist ja dann, dass wir den Blick auf das Wesentliche verlieren oder nicht die richtigen Zahlen uns angucken. Also wie stellen wir das als Team sicher, dass wir wirklich auch den Fokus auf die richtigen Dinge legen? Und man kann sich ja, um ein Beispiel zu geben, gibt es ja immer sogenannte Vanity Metrics, also so Zahlen, die einfach leicht zu optimieren sind. Wie viele Gespräche haben wir geführt, wenn eigentlich der Umsatz letztlich relevanter wäre, aber man kann sich dann halt darüber hinwegtäuschen, indem man eine Metrik nimmt, die bequemer ist. Wer hat die Verantwortung, das zu verhindern?
Oder die Vorstellung, die wir davon haben, oder ich kann nur von mir sprechen, ist, dass das wieder ein Thema für Feedback ist. Also wenn ich als Führungskraft oder auch als Teammitglied merke, wir sprechen eigentlich nicht über die wichtigsten Fragen und verlieren vielleicht im Meeting auch viel Zeit, weil wir immer mehr Metriken dazugenommen haben, dann kann ich das ja einfach einbringen und kritisch hinterfragen und auch als Führungskraft genau wie ein Teammitglied sagen, die und die Zahlen finde ich jetzt nicht relevant, lass uns mal darüber sprechen.
Vielleicht um da auch nochmal einzuhaken. Ich verstehe dich jetzt so, du hast es ja vorhin auch in dem Beispiel mit dem Commercial All Hands schon so ein bisschen gezeigt und hier für mich jetzt wieder, dass es schon auch Sinn macht, dann zu kuratieren. Also du sagst, natürlich ist es gut als Angebot, dass alle Zugriff auf alles haben, aber eigentlich bin ich als Führungskraft schon auch in der Rolle zu sagen, ich kuratiere das und gucke, dass die richtigen Leute die richtigen Informationen bekommen, um eben nicht diese Überforderung herzustellen und um vielleicht nicht im ganzen Team über Zahlenkomplexität zu sprechen, die nur für wenige Leute relevant sind. Würdest du auch sagen, dass das Teil meiner Rolle als Führungskraft ist, diese Kuration vorzunehmen?
Ja, solange ich da nicht meine Macht missbrauche und Informationen zurückhalte, habe ich mehr Informationen als ihr und dadurch einen Vorteil. Man kann natürlich aber auch sagen, wenn ich jetzt Führungskraft bin und ich bin überhaupt kein Zahlenmensch, dass ich mir jemanden an meine Seite hole und man sich diese Aufgabe teilt. Also ich würde jetzt nicht sagen, jede Führungskraft muss Excel-Tabellen lieben. Aber genau diese Kuration und auch die Verteilung von wer reportet, wenn ich merke, das ist echt nicht meine Stärke, würde ich schon bei der Führungskraft sehen.
Ja, das Kuratieren ist bestimmt mindestens genauso wichtig wie das Kommunizieren, Einordnen, Fragen klären. Und ich glaube, in dem konkreten Fall, den Sandra schildert, ist das Kuratieren ein bisschen verpönt. Sie spricht von einer Organisation, die sehr auf Transparenz setzt, bei der es ganz, ganz wichtig ist, dass alle Informationen bekommen. Und dann vielleicht trägt sogar genau diese Haltung auch ein bisschen dazu bei, dass es zu mehr Missverständnissen kommt, weil so ein bewusstes Weglassen, bewusstes Mal nicht teilen eigentlich einem auch kritisch ausgelegt werden kann in dieser Organisationskultur. Also vielleicht steht sie da auch wirklich vor einem Dilemma, was in ihrer Rolle gar nicht 100% zu lösen ist, sondern was man dann wirklich eher miteinander besprechen muss. Wird einem Vorwurf draus gemacht, wenn man mal was weglässt, aus guter Intention, ne? Dass man das nicht aus böser Intention macht, ist ja klar.
Ja, und wir haben jetzt ja ein paar Mal dieses Haltungsthema geschnitten. Ich glaube, das ist halt was, da können wir jetzt keinen Tipps geben, wie man seine Haltung verändert, aber ich glaube, es ist einfach immer das, was mitschwingt. So bin ich als Führungskraft in der Haltung, dass ich andere empowern will und den Zugang zu den Informationen geben will, die sie noch mehr bestärkt darin, eigenverantwortlich zu arbeiten? Oder will ich eigentlich ein bisschen die Hand drüber halten und schon die Person sein, die alles am besten weiß?
Und ich würde an der Stelle gerne auch noch ein Framework, wir haben jetzt schon Frameworks im Raum gehabt, aber ich würde gerne noch mal ein Framework reinbringen, was bei uns in der Organisation, bei The Dive, wirklich wahre Wunder bewirkt hat. Und ich freue mich total, dass jetzt relativ früh in diesem Podcast-Projekt, ehrlich gesagt, eine Frage zu Zahlen kam. Also vielen Dank, Sandra. Und zwar hatten wir bisher immer eben diesen Kennzahlenblock, dieses Gucken auf Zahlen als Teil einer größeren Meetingroutine, in der wir Anliegen besprochen haben, in der wir miteinander uns verbunden haben und so weiter. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir diesen Kennzahlenteil rausgenommen haben, eigenes Meeting dafür gemacht haben. Und zwar unterscheiden wir einfach in drei Kategorien. Und diese Unterscheidung alleine ist für mich schon eine riesige Veränderung, wie ich auf Zahlen gucke. Und zwar ist erstmal die Beobachtung da. Das ist die erste Kategorie. Also im Magazinkontext wäre es jetzt sowas, wie viele Abozahlen gibt's, was ist die Auflage am Kiosk, Likes auf Social Media oder auch interne Sachen wie irgendwie das Ergebnis der letzten Zufriedenheitsabfrage oder so, ne? Also die ganz klare Beobachtung.
Ganz und kurz, bevor Leute jetzt in den Kiosk rennen, die neue Narrative gibt's nicht mehr am Kiosk.
Genau. Also was sind die Zahlen? Und dann kann es ja sein, dass zum Beispiel genau die Abo-Zahlen im Falle der neuen Narrative total runtergegangen sind oder total hoch. Aber das an sich ist ja noch nicht keine Erklärung. Das heißt, der nächste Teil ist das Nachdenken. An der Stelle bauen wir Hypothesen dazu. Warum ist das so? Gab es vielleicht irgendwie eine Sonderausgabe? Welche Bedeutung messen wir dem bei? Hat das saisonale Aspekte? Ist vielleicht die generelle Wirtschaftslage gerade? Also wir bauen uns Hypothesen und erklären uns diese Zahlen. Und der letzte Schritt, der dritte, ist dann das Handeln. Wir überlegen erstmal in so einer Art Brainstorming, jetzt wo wir die Zahlen kennen, jetzt wo wir unsere Hypothesen dazu haben, welche Handlungen könnten wir machen, um die Zahlen in die gewünschte Richtung zu bewegen. Und ich finde, dieser Dreiklang aus Beobachtung der Zahlen, Nachdenken darüber, Hypothesen bilden und eben diese Handlungsimpulse ableiten, das ist, finde ich, ein total wertvoller Umgang mit diesen Zahlen. Und auch die Auswahl der Zahlen, die wir uns angucken, also welche wir beobachten, die verändert sich, ne? Also das kann erstmal sozusagen von der Führungskraft oder einer Person aus dem Team sozusagen Vorschlag gemacht werden. Und dann merken wir aber auch im Tun, welche Zahlen wir vielleicht noch brauchen, welche wir uns seit einem Jahr angucken, die aber eigentlich total irrelevant ist, weil wir nie irgendwelche Handlungen daraus ableiten. Und ja, das finde ich wirklich einen ganz neuen und sehr besonderen und tollen Umgang mit Zahlen.
Ich finde es spannend, weil gerade gestern saß ich mit einem Freund zusammen, der meinte, er ist in so einer Sandwich-Position als Führungskraft und man guckt immer auf Zahlen und die haben so ein Ampelsystem. Grün werde ich in Ruhe gelassen, gelb wird mal kritisch von seiner Führungskraft nachgefragt und rot kriegt man richtig Druck. Und er sagt, aber das, was du eben beschrieben hast, dass man gemeinsam über nächste Schritte und Handlungen nachdenkt, das passiert einfach nicht, weil die nächsthöhere Führungsebene, glaube ich, denkt, du verdienst so viel Geld, you have to figure it out yourself. So, finde halt eine Lösung. Und er sagt, eigentlich werden meine Führungskräfte ihrer Rolle nicht richtig gerecht, weil ich kann ja auch nicht immer alles irgendwie wissen und ich muss mich um mein Team kümmern und soll dann auch noch die richtigen nächsten Schritte entwickeln, dass wir aus den roten Zahlen wieder rauskommen.
Und jetzt Werbung. Wir sind gleich wieder da. Ein Teil guter Führung, der aus meiner Sicht sehr unterschätzt wird, ist Selbstführung. Ich glaube, nur wer Klarheit über die eigenen Ziele und Prioritäten hat, kann auch anderen Menschen Klarheit bringen. Vor ein paar Jahren habe ich einige Stunden am Whiteboard verbracht und versucht, alles, was ich über das Thema Selbstführung weiß, in ein Schaubild zu überführen. Herausgekommen ist das Clarity Canvas. Kein einfaches Tool, sondern ein ganzes System, das dir dabei hilft, dein ganzes produktives Leben zu überblicken und danach auszurichten. Mein Leben hat das ein kleines bisschen verändert. Heute ist das Clarity Canvas Teil unserer Tool-Plattform 9 Spaces. Und für ein paar Wochen darf ich das Clarity Canvas jetzt kostenlos rausgeben. Mit dem Code Sebastian100, Sebastian in Großbuchstaben, wartet außerdem ein besonderes Angebot auf dich. Alle Infos auf 9spaces.de/Sebastian. 9 als Zahl geschrieben. Vor kurzem habe ich im Newsletter für Neues Arbeiten über KI geschrieben und darüber, dass wir vorsichtig sein sollten, wie wir sie nutzen. Natürlich ist jeder von uns irgendwann irgendwie bei Claude oder ChatGPT unterwegs, um zu recherchieren, Gedanken zu sortieren, ein Bild zu erstellen oder einfach nur, um eine alberne Frage zu beantworten. Aber mir ist wichtig, dass du KI bewusst einsetzt. Dirk von Gehlen und Franz Himsel haben nun darüber ein ziemlich kluges Buch geschrieben. Es heißt, wie KI dein Leben besser macht. Und das Beste, ihr müsst es gar nicht lesen, ihr könnt es einfach hören. Das Buch gibt's überall da, wo es Hörbücher gibt. Audible, Spotify, Apple Books und so weiter. Produziert wurde das Ganze übrigens von Colo Media, der Audioverlag, der auch diesen Podcast mit uns macht. Hört doch mal rein. So, und jetzt hat Sandra ja aber auch gesagt, dass ihr wichtig ist, dass das Team durch diese Transparenz eben nicht verwirrt oder überfordert wird. Ja, lasst uns da noch mal ein bisschen drauf gucken. Also wie geht das zusammen, dieser Wunsch, wirklich allen Menschen in der Organisation grundsätzlich Zugang zu allen Informationen zu verschaffen und gleichzeitig das Ziel, nicht zur Überforderung, Verwirrung und so weiter zu kommen?
Ja, vielleicht kommen wir hier zum kontroversen Teil dieses Podcasts. Mal sehen. Also ich bin ja ein Riesenfan von Beteiligung und Partizipation, Mitbestimmung. Ja, es gibt auch Vorteile davon, wenn Mitarbeitende früh Bescheid wissen, oh, die Zahlen sind nicht gut und so weiter. Also beispielsweise, wenn jetzt wichtige Kollegin überlegt, ob sie vielleicht den Job wechselt, hat ein interessantes Angebot oder sehr düstere Kennzahlen, man muss sich wirklich aus der Führungsrolle heraus drastische Konsequenzen überlegen, sowas wie Kündigungen oder so. Und es gibt eben auch die Schattenseite, dass ich mich damit auch beschäftige, fast schon beschäftigen muss. Ich habe es gehört, ich krieg's mit, ich kann dem nicht ganz entkommen. Es wird an der Kaffeemaschine drüber geredet. Es bindet ein Stück weit Energie. Ich glaube, das kennen wir alle, ne? Wenn Unsicherheit entsteht, dass die ja einfach viel Raum einnimmt mitunter in Organisationen. Und ich würde deswegen durchaus auch gerne zugespitzt mal sagen, ein Hoch auf Silos. Und ich finde sogar, wenn wir Arbeitsteilung wollen, dann müssen wir auch Informationsgrenzen in Kauf nehmen. Also es ist doch eigentlich schön, wenn ich mal die Tür zu dem Büro meines Teams schließen kann und weiß, okay, da draußen werden andere Sachen diskutiert, da draußen sind andere Zahlen wichtig. Ich kann mich jetzt auf meine Zahlen, auf meine Themen, auf mein Team konzentrieren und meine Arbeit machen. Das hat auch einen Wert.
Ja, ich habe es anders erlebt. Die 5 Jahre, die ich in einer Organisation gearbeitet habe, wo fast alles transparent war, nicht die interne Kommunikation, aber Gehälter, Geschäftszahlen, die Urlaubstage, die wir auch frei wählen konnten. Und ich habe es immer sehr gefeiert, vor allem transparente Gehälter, weil wir hatten tatsächlich in einer IT-Beratung, wo 30% Frauen waren, kein Gender Pay Gap, weil auch die Frauen im Team sehen konnten, okay, ich habe die gleiche Ausbildung wie mein männlicher Kollege und der verdient gerade 5.000 Euro mehr im Jahr. Ich möchte jetzt auch mein Gehalt erhöhen und da hatten wir auch einen sehr schönen Prozess. Vielleicht kann ich den nochmal an anderer Stelle in diesem Podcast berichten. Aber es war herausfordernd für uns als Organisation, weil wir viele Jahre auch nicht die besten Zahlen hatten und immer irgendwie gucken mussten, wie wir es alles hinbekommen. Aber dadurch hatte ich auch das Gefühl, fast, das ist meine Organisation. Ich habe so viel Ownership, ich habe so viel Einsichten und so viel Wirksamkeit. Das hat mich einfach beflügelt. Deswegen würde ich hier eine Lanze für Transparenz brechen wollen.
Ja, auch da stimme ich 100% zu. Und also ist auch meine Grundprägung. Und wir haben diesen Podcast hier bei NN. Und ich denke, das ist auch ein Stück weit, was hier repräsentiert wird. Und dafür stehe ich natürlich auch hier, nicht, dass es jetzt falsch rüberkommt.
Dafür
nicht, dass
stehe ich mit meinem Namen.
Genau, dann als Zitatebär und der alles Intransparenz halt.
Intransparenz-Evangelist.
Genau, nein, bitte. Ich habe mal hier aus dem Buch Humanisierung der Organisation wo sie von einer Organisation berichten, die die AutorInnen begleitet haben. Und da gab es die sogenannte Harmoniefiktion. Der Vorstand wurde so in ein gläsernes Büro gesetzt, auch alle an einen Tisch. Die hatten dann ihr gemeinsames Büro dort. Und es hieß so ungefähr, wir haben keine Konflikte mehr, Signal der absoluten Transparenz und Gemeinschaft. Man kann ja alles miteinander besprechen. Und was dann aber stattdessen passierte, und jetzt zitiere ich, ein Vorstandsmitglied, das sich mit engen Mitarbeiterinnen austauschen wollte, hatte zwei Möglichkeiten in diesem offenen, freien Büro, entweder kodiert zu sprechen oder den Raum zu verlassen, was aber als Signal gedeutet wurde, dass Informationen zurückgehalten werden. Also diese inszenierte räumliche Offenheit sorgte für verfeinerte Strategien der Diskretion und Geheimhaltung, weil es halt manchmal notwendig ist, sich mit einem engen Vertrauten abzustimmen und erstmal was vorzudenken und einzuordnen, bevor man es in den Dialog bringt. Und so hat aber diese Harmoniefiktion, diese vermeintlich idyllische Gemeinschaft, eigentlich Ausweichmanöver erzwungen und sogar gesteigerte Raffinessen des Tricksens und Täuschens.
Ich kann vielleicht auch so eine Mini-Anekdote, also eher eine Negativ-Anekdote aus einer Firma, die ich mal gegründet habe, erzählen. Ich hatte in meinem Team totale Transparenz hergestellt und habe dann teilweise gesehen, dass aus anderen Teams Leute dann sich angeguckt haben, wer woran arbeitet, auch nachgefragt haben, warum macht ihr das und nicht das? Und diese anderen Teams aber ihre Informationen, oder das war in diesem Fall jetzt ein Team, Informationen nicht geteilt haben. Und das, finde ich, funktioniert dann gar nicht. Also entweder haben wir eine gemeinsame Policy oder Haltung, dass alle überall Zugang zu wichtigen Informationen haben. Ja, oder wir haben einen anderen Umgang damit, aber dass der eine so und der andere so, das habe ich damals echt als sehr ungesund empfunden.
Ich finde, wo wir gerade so ein bisschen rauskommen, ist, wenn ich so viel Transparenz schaffe, dann geht damit auch ein Stück weit einher die Verantwortung beim Gegenüber. Also bin ich in der Lage, meine Spannungen und Anliegen dann zu verarbeiten, die daraus entstehen. Diese Transparenz in sich, habe ich den Eindruck, die gibt einfach diese Verantwortung rüber und die muss eben auch getragen werden auf der anderen Seite. Also Transparenz nur so hinzustellen, glaube ich, funktioniert nicht. Dann brauche ich Systeme, wo die daraus resultierenden Anliegen, Spannungen gut geklärt und gelöst werden können, zur Sprache gebracht werden können.
Und zum Abschluss dieser Folge würde ich wieder Sebastian eine Frage stellen wollen. Ihr habt interne hohe Transparenz bei Neue Narrative, aber ihr macht ja auch was ziemlich Außergewöhnliches, dass ihr gegenüber euren KundInnen oder der gesamten Welt offenlegt, wie es um Kernkennzahlen bei euch bestellt ist. Magst du da vielleicht noch mal ein bisschen was zu erzählen? Was sind Erfahrungen? Wie hat die Welt darauf reagiert?
Ja, man muss ja dazu sagen, eins unserer ganz großen Privilegien bei Neue Narrative ist ja, dass wir solche Experimente machen können, auch immer mit dem Wissen, dass wir darüber auch dann schreiben können. Also das ist für uns nochmal eine Sonderrolle, die ich als Privileg wahrnehme. Also für uns ist dieses Experiment, finde ich, sehr gut ausgegangen, weil wir merken, dass genau das passiert. Leute wissen, wie unser Geschäftsmodell funktioniert. Wir haben keine Geheimnisse. Ja, das führt auch, glaube ich, mehr dazu, dass Leute der Marke vertrauen und nicht sich fragen, oh, haben die hinten noch irgendwelche Geschäftsmodelle versteckt, von denen ich noch nichts mitbekommen habe. Das führt besonders, finde ich, in schwierigen Zeiten dazu, dass man auch leichter mal nach Hilfe fragen kann. Und was ich diesmal auch erwähnen wollte, wir haben, wie gesagt, wir haben als NN dieses Privileg, diese Sachen auszuprobieren und dann auch darüber zu schreiben. Und wir haben auch vor ein paar Jahren mal eine ganze Ausgabe gemacht zum Thema Transparenz, die Nummer 7, die findet ihr auch verlinkt in den Shownotes. Wir haben auch unseren transparenten Gehaltsprozess mal aufgeschrieben, den könnt ihr auch nachlesen, das verlinken wir euch auch. Und auch noch unseren Gemeinwohlbericht, den wir vor ein paar Jahren erstellt haben, in dem sehr viel über uns steht. Und damit sind wir schon am Ende der Folge und wie immer, lasst uns noch mal kurz rekapitulieren, was nehmen wir denn so an wichtigen Takeaways für uns mit?
Für mich wird gerade in der Folge irgendwie total klar, dass Transparenz ganz, ganz viel wert ist und auch viel helfen kann in der Zusammenarbeit, wenn sie einhergeht mit der Verantwortung und den Prozessen auf der anderen Seite, dass diese Informationen, die ich aus der Transparenz gewinne, dass die gut gehalten werden können. Zum Beispiel, wenn ich ein transparentes Gehaltssystem habe, dann brauche ich auch irgendeinen guten Prozess, wie ich mit Gehältern umgehe, wenn da Spannungen entstehen. Oder wenn ich Transparenz über Geschäftszahlen habe und es wird schwierig, dann brauche ich irgendeinen Prozess, wo der Schmerz, der dadurch ausgelöst wird, gut kanalisiert werden kann und wo das verarbeitet werden kann. Und vielleicht brauche ich auch relativ klare Rollen, wer wofür zuständig ist, damit ich überhaupt für mich sortieren kann, welche Zahlen muss ich wissen und bei welchen kann ich auch sagen, okay, das ist für mich nicht ganz so wichtig. Also ich merke so, diese Transparenz, die ist schon herausforderungsvoll, aber sie ist es, glaube ich, wert.
Für mich bleibt hängen von dieser Folge, dass es Kernaufgabe von guter Führung ist, gut kommunizieren zu können und eben nicht nur die guten Neuigkeiten gut kommunizieren zu können, sondern auch über sowas vielleicht teilweise Langweiliges wie Zahlen, darüber Euphorie herzustellen im Team und das so ins Team zu bringen, dass ein Interesse entsteht und dass alle wissen, ah, was sind denn unsere Hebel, darauf einzuzahlen. Und sich aber auch klar zu machen als Führungskraft, ich habe diese Bringschuld und dann muss ich es auch irgendwann loslassen. Ich kann nur so viel tun und das so gut wie möglich. Und am Ende brauche ich auch ein Team, was dann bereit ist, diese Information zu verarbeiten.
Also in einem Satz zusammengefasst, Transparenz ist gut, aber Intransparenz ist auch nicht immer schlecht. So, damit sind wir wirklich am Ende. Vielen Dank euch beiden und hier nochmal die Einladung, wir brauchen eure Fragen, also wenn ihr Führungskräfte seid oder auch Nicht-Führungskräfte, schickt uns bitte eure Fragen als Sprachnotiz oder auch schriftlich. Wie das geht, steht in den Shownotes. In denen findet ihr auch ein paar Texte, die wir verlinkt haben. Und auch wenn es in dieser Folge nicht um Feedback ging, wir freuen uns über euer Feedback zur Weiterentwicklung. Also auch von uns die Frage, was können wir in Zukunft noch anders oder besser machen und was muss passieren, dass ihr hier mit mehr Energie und mehr Klarheit rausgeht nach der nächsten Folge. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, abonniert uns. Gebt uns auch gerne, wenn ihr es gut findet, 5 Sterne. Das hilft uns sehr, auf den Plattformen sichtbarer zu sein. Und ja, damit bleibt mir nur noch, mich zu bedanken bei euch beiden und bis zum nächsten Mal zu sagen.
Danke dir. Ciao.
Danke euch und übrigens danke Sandra für die Frage.